Anus.
Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Sonntag, der 25. Oktober im Jahre des Herrn 2020 und es läuft die 39. Folge des Podcasts Standardantwort. Keine Ahnung. Sonst immer mit Klaus und Julia. Heute nur mit Klaus und ohne Julia. Oder besser gesagt, heute mit Klaus und für Julia. Julia setzt heute einmal aus, nicht weil sie keine Lust hatte, nicht weil sie keine Zeit hatte, sondern weil sie sich bereit erklärt hat, mal eine Hausaufgabe zu übernehmen. Das kann sie aber nur machen, wenn ich zuvor eine mache. Also auch ich mache jetzt eine Hausaufgabe, nämlich einen kleinen Monolog. Wir hatten das beim letzten Mal in der 38. Folge angekündigt, dass wir mal sprechen möchten über Bundesliga und über das Dispositiv Bundesliga. Und über die Frage, wie kommt es eigentlich, dass der Verein Bayern München die beste Fußballmannschaft Deutschlands organisieren kann. Das ist eine Frage, die ich mir als Beispiel mal herausgesucht habe, um eine Objektivierungsleistung zu beschreiben. Ist es eine objektive Tatsache, dass der Verein Bayern München die beste Fußballmannschaft Deutschlands organisieren kann? Manche könnten auch fragen, ist es vielleicht sogar die beste Mannschaft Europas? Und manche würden vielleicht auch sagen, es ist die beste Mannschaft der Welt. Das ist nicht so wichtig. Interessant ist es eine objektive Tatsache? Und ich würde antworten, ja. Ja, und du wirst dich nun fragen, ja klar, also wo ist denn da das Besondere? Das weiß man doch. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig Bayern München deutscher Meister geworden ist. Ich glaube so 30 Mal oder so seit Bestehen der Bundesliga. Oder irgend sowas, also ziemlich häufig, also ist mit Abstand die Mannschaft, der Verein, der die meisten Titel hat. Und dann wird man doch sagen, na, ist doch wohl offensichtlich so. Ja, das ist schon so offensichtlich. Aber die interessante Frage ist ja nicht, ob das stimmt. Denn wenn wir nur diese Frage stellen würden, also stimmt das, dann würde man sagen, ja klar, das ist nicht der Rede wert. Die Frage ist, wie kommt es? Und die gewöhnliche Antwort lautet, ja, weil die eben die besten Spieler haben. Ne? Oder man wird sagen, weil sie die besten Trainer haben oder die besten Trainer einstellen können, weil sie die besten Trainer kaufen können. Und das können sie wiederum, weil sie das meiste Geld hat, dieser Verein. Hat das meiste Geld, hat dann auch die besten Trainingsmöglichkeiten, hat das beste Stadion, hat die beste Nachwuchsförderung, hat die besten therapeutischen Möglichkeiten, Physiotherapeuten, hat die besten Masseure, hat das beste Vereinsmanagement. Ja, die können deshalb die beste Fußballmannschaft organisieren, weil sie es können. So würde die gewöhnliche Antwort lauten. Und dabei handelt es sich um eine Gegenlichterklärung, so möchte ich es mal formulieren. Eine Gegenlichterklärung heißt, man erklärt also etwas, das zustande gekommen ist, etwas, das geordnet werden konnte, etwas, das sich realisiert, eigentlich nur dadurch, dass es so gekommen ist. Man guckt sozusagen ins Gegenlicht. Also Gegenlicht ist sozusagen, das Gegenlicht ist das, wodurch man dann geblendet wird. Also das, wodurch man eigentlich aufgrund der Tatsache, dass die Dinge sichtbar wurden, eigentlich nichts mehr sehen kann. Es muss irgendwoher anders herkommen. Aber die Frage ist dann ja, wie kann das sein? Also wie kann das sein, wenn man doch sich nicht irrt? Und das ist der wichtige Punkt. Man irrt sich doch nicht, wenn man sagt, Bayern München ist der Verein, der die beste Fußballmannschaft organisieren kann, nämlich, und jetzt kommt genau die Beeindruckungsleistung, die ja dieses Gegenlicht auch erzeugt, man kann ja auch noch eine Prognose wagen. Man kann, ich weiß jetzt nicht mit welchem statistischen Verfahren auch immer, aber irgendwie wird man doch eine Prognose wagen können, mit der man sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 80, 90 oder Prozent, also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wird Bayern München auch am Ende dieser Saison wieder deutscher Meister werden. Und wenn ich am Ende dieser Saison aber auf jeden Fall auch in der übernächsten, und das wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eintreten. Und wenn das eintritt, dann wird man, also dann ist die Beeindruckungsleistung so groß, dass man eigentlich sagen kann, da sind eigentlich keine Irrtümer vorhanden. Man weiß alles Entscheidende, wird man sagen, und kann dann behaupten, über die entscheidenden Dinge, die da eine Rolle spielen, auf zutreffende Weise informiert zu sein. Man kennt die Realität, man kennt sich aus und weiß Bescheid. Und Zweifel darüber, wenn dann irgendwelche Philosophen kommen, die dann mit irgendwelchen erkenntnistheoretischen Blabla kommen, die können niemanden beeindrucken. Was ich übrigens auch so sehe. Philosophen, die dann anfangen, oder Erkenntnistheorie, die dann anfängt zu sagen, man kann das ja erkenntnistheoretisch auch bezweifeln, die kommen zu nichts. Weil sie zwar die Kontingenz bemerken, also die Kontingenz der Tatsache, dass es ja auch hätte anders kommen können, aber Erkenntnistheorie will dann in der Regel eigentlich nur sozusagen diese Feststellungstatsache leugnen, ohne und dabei eigentlich nur immer nur behaupten, dass man sozusagen auch auf anderem Wege die Dinge feststellen könnte, was ja stimmt. Aber es bleibt dann eben immer noch übrig, wie es kommen könnte. Erkenntnistheorie, wie sie bei uns an den Universitäten oder im akademischen Unterricht gelehrt wird, die läuft sozusagen immer vorhersehbar gegen die Wand. Und zwar deshalb, weil sie sozusagen das Feststellungswissen eigentlich immer nur von der anderen Seite aus betrachtet. Also darüber nachdenkt, dass man, wenn man das so feststellen kann, dass man ja auch was anderes feststellen kann. Das stimmt schlechterdings. Also in dem Fall, also wenn man feststellt, dies oder jenes sei objektiv wahr oder objektiv gegeben oder objektiv real, dann kann der Erkenntnistheoretiker sagen, ja, mag schon stimmen, aber man kann auch Nein sagen. Und dann kommt er zu einer anderen Begründung und kann dann sagen, so etwas wie eine objektive Realität gäbe es nicht, könne man nicht feststellen, weil man eben immer nur Unterschiede feststellt, weil man immer nur Abweichungen feststellt, weil man niemals nur Eindeutigkeiten feststellt, weil man niemals so etwas wie eine Beobachtungsunabhängigkeit feststellt, weil man niemals so etwas wie Neutralität oder Unparteilichkeit feststellt, weil man niemals so etwas wie Unentschiedenheit feststellen kann, gäbe es so etwas wie eine, weil man niemals pauschal eine nicht, in, weil man jede Generalisierbarkeit in Frage stellen kann, gäbe es so etwas wie eine objektive Realität nicht, und dann schwenken sie nur um und sagen, dann sei es eben subjektiv, und was sie dann machen, ist eben nichts anderes als Subjektivität zu verobjektivieren und setzen dann genau dieses Spiel des Feststellungswissens einfach fort. Sie stellen dann eigentlich nur was anderes fest, dass jede Realität irgendwie die subjektive Realität sei, und das Spiel geht wieder von vorne los, sodass Erkenntnistheoretiker oder auch Philosophen in dieser ganzen Geschichte vorhersehbar gegen die Wand laufen, weil sie nämlich, so möchte ich vermuten, in ihr eigenes Gegenlicht gucken. Sie machen dann in ihren Diskursen das, sie beziehen sich dann auf das, was eben durch ihre eigenen Diskurse selbst sichtbar geworden ist, nämlich die subjektiven Tatsachen, über die man dann reden kann. Und die werden dann als solche objektiviert. Nein, tatsächlich ist es so, wie kann es kommen? Wie konnte es denn kommen, dass der Verein Bayern München die beste Fußballmannschaft organisieren kann, wenn man eben nicht sagen kann, dass die Feststellung auf Irrtum beruht. Und trotzdem stimmt sie nicht. Ja, wenn man sagt, es ist so, weil sie die beste Fußballmannschaft organisieren können. Das stimmt nicht. Auch dann nicht, wenn kein Irrtum möglich ist. Und dann fragt man sich ja, wieso, was, wo ist denn da eigentlich wo ist denn da eigentlich das Problem? Ja, und das Problem ist eben das Dispositiv selbst. Das Dispositiv, das ist also ein geregeltes Verfahren, um Beobachtungen zu ermöglichen, Beobachtungsprozesse zu leiten, zu ordnen, Messunterschiede herzustellen, zuzuordnen, in dem Fall also über Mannschaften, über Spielergebnisse, über Torergebnisse, darüber, wie viele Mannschaften gegeneinander spielen, in einer Liga, in einer Gruppe zusammengefasst. Und auf diese Weise wird etwas sichtbar. Und auf diese Weise wird nicht nur ein Gewinner sichtbar, wenn also alle Mannschaften zweimal gegeneinander spielen, wenn die Gewinnermannschaft 3 Punkte bekommt und die Verlierermannschaft 0 Punkte, oder wenn eben im Fall von Unentschieden beide einen Punkt bekommt. Wenn man sagt, wenn man eben sagt, dass die letzten drei oder ich weiß nicht, wie viele absteigen, ich glaube, es sind die letzten zwei oder die letzten drei in der Liste, dann absteigen und in der zweiten Bundesliga steigen die ersten drei oder so, die steigen dann auf. Solche Reglementierungen, ja, die machen eben nicht nur Gewinner und Verlierer sichtbar, sondern sie machen dann eben auch Aufmerksamkeitserfolge sichtbar. Sie machen Kommentierung sichtbar, sie machen Berichterstattung, bringen sie hervor und mit der Berichterstattung bringen sie auch Sponsoren in Bewegung. Sponsoren, die dann sagen, wer Gewinner wird, den unterstützen wir. Berichterstattung macht auch Zuschaueraufmerksamkeit, bringt auch Zuschaueraufmerksamkeit zustande, die dann wiederum beispielsweise von Fans genutzt wird, um Fans, um die Fangemeinschaften zu organisieren, die ihrerseits sozusagen propagandistisch tätig werden. Also es wird mit Bundesliga eben nicht bloß die beste Fußballmannschaft ermittelt, sondern es werden auch Aufmerksamkeitserfolge ermittelt. Es werden alle Ordnungen ermittelt, die sich einrichten müssen im Verlaufe der Zeit, damit es auch so weitergehen kann. Und dann spielt sich eben im Laufe von Jahren, 5, 10, 20, 30 Jahren, 40, 50 Jahren, spielen sich dann eben auch Ordnungen ein. Dann ist es irgendwann so, dass diejenigen, die am häufigsten gewinnen, auch diejenigen sind, ja, die am häufigsten gewinnen, weil sie dann eben tatsächlich mit der Zeit ein Vereinskapital anhäufen, also Geld und Know-how und Raumkapazitäten und Material und dergleichen. Genau, das wird eben auch sichtbar damit. Aus diesem Grunde irrt man sich nicht, wenn man sagt, Bayern München kann die feste Fußballmannschaft der Deutschlands organisieren. Man irrt sich nicht, aber die Erklärung, das ist so, weil sie es können, ist ein Irrtum. Ne? Und deshalb sind solche Gegenlichterklärungen, die führen in die Irre. Und das wäre nicht weiter problematisch und auch nicht weiter bedenklich, wenn wir nicht feststellen können, dass tatsächlich solche Dispositive, die solche Objektivierungsleistungen erbringen, dass die weit verbreitet sind, dass es die nicht nur im Sport gibt. Also ne, ich meine mit Dispositive hier tatsächlich Verfahren der Reglementierung, der Ermittlung, der Reglementierung von Abläufen, der Ermittlung von Unterschieden, der Anordnung dieser Unterschiede und Messverfahren und Zuordnung und Zuweisung auf erkennbare Institutionen, auf erkennbare und wiedererkennbare Prozesse, Abläufe oder auch Personen und Adressen, inklusive des ganzen Voraussetzungsreichtums, der da erfüllt sein muss, beispielsweise Massenmedien, Sportberichterstattung, dann auch, dass Fußball aufgrund dieser Berichterstattung dann auch in Schulen gespielt wird oder in Nachbarschaften gespielt wird, dass überall auf jedem Dorf Fußballplätze gebaut werden, die dann dazu führen, dass die Kinder Fußball spielen und sich dann in Vereinen organisieren und so weiter. Also dieser ganze Voraussetzungsreichtum, der wird selber damit sichtbar. Und aus diesem Grunde kann man dann, wenn sich solche Voraussetzungen aufeinander beziehen, über einen langen Zeitraum, sagen wir von 100 Jahren oder so, deshalb kann man dann in anderen Ländern, wo Fußball in den letzten 100 Jahren nicht so diese Bedeutung gehabt hat, die kann man nicht einfach einführen. Also man kann nicht einfach Fußball als Volkssport in Aserbaidschan einführen. Wenn die das da bisher nicht gemacht haben, dann haben sie es halt nicht gemacht. Und deshalb geht das nicht so einfach. Man kann es auch umgekehrt erkennen. Nicht? Weil Volkssport in Russland beispielsweise ist immer Schach gewesen. In Schach, das wird, so habe ich das mal gelesen, sogar an Schulen also betrieben und unterrichtet. Die Leute treffen sich in Parks, um miteinander Schach zu spielen. Und zwar ist das ja massenweise dort. Und so ist es dann eben auch kein Wunder, dass in Russland eben regelmäßig Weltmeister hervorbringt. Russland und Indien und solche, ne? Weil es eben da überall betrieben wird. Und wenn das dann so ist, ja, dann kann man solche Voraussetzungen beispielsweise in Deutschland nicht einfach einführen. Auch da nicht, wenn man im Prinzip annehmen kann, dass auch Menschen in Deutschland dazu in der Lage sein müssten, weltmeisterlich Schach zu spielen. Aber man sieht eben da ganz genau, dass es eben auf das einfache Vermögen von Menschen nicht ankommt. Die ganzen Voraussetzungen selber spielen eine Rolle. Und die werden eben, diese ganzen Voraussetzungen, die werden eben durch das, was solche Dispositive erbringen, die werden irgendwie abgeschnitten oder die werden sozusagen verkramt oder verräumt oder die werden verblendet oder überblendet, die werden überdeckt. Die geraten aus dem Blickfeld, und zwar deshalb übrigens, das muss man ja auch fairerweise hinzufügen, weil die ja auch sehr kompliziert und weil die auch sehr verworren sind und weil die auch widersprüchlich sind und auch ihre eigenen Risse haben, ihre eigenen Fraglichkeiten haben, Ungenauigkeiten eine Rolle spielen. Und all das wird sozusagen in dem Augenblick gelöscht, wo man eben von einer doch sehr beeindruckenden Tatsachen Feststellung ausgeht, nämlich, dass Bayern München ganz offensichtlich die beste deutsche Fußballmannschaft organisiert und dies voraussichtlich auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr tun wird. Und dann spielen diese Dinge plötzlich diese ganzen Risse, Fraglichkeiten, diese ganzen Wackeligkeiten, die ganzen Grauheiten, also ne, die Uneindeutigkeiten, die spielen auf einmal keine Rolle mehr. Tatsächlich gibt es diese Dispositive in allen Bereichen auch, in anderen Bereichen auch, in der Filmbranche beispielsweise, Kino, die Kinoproduktion, auch in der Literatur, in der Romanproduktion gibt es das. Das Verhältnis von Autor und Kritiker, ich will darüber gar nicht reden, das macht mich nur traurig, wenn ich darüber nachdenke. Oder eben natürlich auch in der Wissenschaft. Und wir haben natürlich hier gerade gegenwärtig hier einen richtigen, also was erleben wir mit Corona? Wir leben hier so einen richtigen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eigentlich einen Crash. Eigentlich ist Corona ein Crash des wissenschaftlichen Dispositivs, das sich auf Methoden stützt. Ich will darüber jetzt nicht reden, also über Wissenschaft und über die Dispositive der Wissenschaft. Das sollten wir vielleicht ein andermal tun, vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten Mal. Ich will nur darauf hinweisen, dass solche Fragen der Objektivierungsleistungen, dass das sozusagen eine hochaufwendige, hochkomplizierte und nahezu undurchschaubare Prozesse sind, die sich, wenn sie denn dann Ordnungen stiften, sehr gut dazu verführen, sozusagen in dem, was durch sie selber geordnet wird, die Erklärungsgründe zu suchen. Und dann hat man Gegenlichtphänomene. Und man tritt dann sozusagen auf der Stelle. Und wenn wir das gegenwärtig erleben, dass sozusagen das Dispositiv der Wissenschaft crasht, dann stehen wir da und alle gucken und sagen, kann doch gar nicht sein. Also genau das kann man mit Corona ja feststellen. Ich schaue mir ganz viele Interviews an und auch ganz viele Dokumentationen über diese ganze Corona. Ich stelle immer wieder fest, dass alle möglichen Leute, Bekannte und Unbekannte, wichtige und unwichtige zur Auskunft geben, dass sie das nie erlebt haben, so etwas, und dass sie völlig fassungslos sind. Der letzte, wo ich es bemerkt habe, war der Rudolf Stichweh, Professor für Soziologie, der das in einem Gespräch gesagt hat. Der sagte, ich habe sowas noch nicht erlebt. Und übrigens, Leute, die so etwas sagen, die müssen auch immer hinzufügen, sie müssen auch immer sozusagen noch etwas hinzu, einen Verstärker hinzufügen. Er hatte selber gesagt, ich bin ja nun auch nicht mehr so jung. Also er will damit sagen, soweit ich sozusagen das Leben überschauen kann, und wenn man über 50 oder vielleicht sogar über 60 ist, dann kann man das ja nun sagen, dass man so jung nicht mehr ist. Das habe ich noch nicht erlebt. Und ich würde das genau so auch sagen. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Und es sind sehr, sehr viele, die auch so einen Verstärker hinzufügen müssen. Ich selber erinnere mich daran, dass wir hier vor vielen Jahren, ich glaube, es ist mehr als 10 Jahre her, vielleicht auch schon 12, 13 Jahre her, dass wir hier mal ein extremes Hochwasser hatten. Hier an der Lahn, ich glaube, es muss 2006 oder 2007 gewesen, oder es war vielleicht 2008, ich weiß es nicht mehr, also vor einiger Zeit wirklich. Und das war so hoch, dass damals wirklich, also hier ganz Menge Gespräche darüber geführt wurden, wer sich denn daran erinnern kann, wann das letzte Mal so ein Hochwasser war. Und es wurden dann ganz typisch die alten Leute gefragt, nicht wahr? Und die man hat da den Ältesten gefunden im Dorf, und der sollte mal Auskunft geben, wann er sich daran erinnern kann, dass ein solches Hochwasser war, und er dann sagte, nee. Also er selber sagt, der Älteste im Dorf konnte dann sagen, so ein Hochwasser habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann fingen sozusagen in den Familien die Gespräche an. Und dann auf einmal hieß es, es gab wohl mal eine verstorbene Großmutter von irgendjemandem, von der wurde gewusst, dass sie gesagt habe, also das Wasser hat vor, ich weiß nicht genau, Anfang des Jahrhunderts oder so, auch mal bis ins Dorf hineingestanden. Also es muss wohl schon mal höher gestanden haben. Aber ich will darauf hinaus zu sagen, also das ist dann doch die Verwunderung so groß, dass man jetzt auf einmal anfängt, so etwas wie Oral History zu betreiben. Also eine ganz Oral History, also eine Art der Ermittlung von Kenntnis, von mündlicher Überlieferung. Auf einmal fängt das an, wichtig zu werden. Und das ist bei Corona auch so. Auf einmal wird Oral History wichtig und auf einmal werden Fragen wichtig, woran misst man eigentlich den Überraschungswert? Woran misst man den eigentlich? Also was ist eigentlich das Besondere daran? Und so wie ich das eben definieren möchte, ist das Besondere daran ist an Corona ist, dass hier tatsächlich das erste Mal es passiert, dass nicht Bezug genommen wird auf ein zurückliegendes Ereignis, das stattgefunden hat. Und über das dann sozusagen Urteilsbildung betrieben wird, sondern es geht um ein vorausliegendes Ereignis. Also es geht um eine hypothetisch zukünftige Katastrophe, die abgewendet werden soll. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir kennen. Und ich bin mir da nicht sicher, ob ich damit eine angemessene Beschreibung anbringe. Aber ich möchte doch wenigstens die Auffälligkeit notieren, dass doch die Leute sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und ich glaube auch, dass auch zurückliegende Generationen, auch die Generation meiner Eltern kannte noch, also mein Vater hat noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt als Jugendlicher, miterlebt. Aber auch Krieg war ja nichts, was bis dahin überraschend war. Ich wüsste also wirklich kaum ein Ereignis zu nennen, das diese Art von Ausmaß hat oder diese Art von Bedeutung hat. Denn das erste Mal wird also eine hypothetische Katastrophe abgewendet. Die Objektivität der Tatsache, die wird einfach robben, die spielt auch keine Rolle mehr. Und zwar deshalb, man kann keine mehr mitteln, ist ja klar, weil man ja nur noch einen Faktencheck nach dem anderen durchführt. Und nach jedem Faktencheck stellt man immer wieder nur fest, dass man ja auch einen anderen Faktencheck, also dass man ja auch eine andere Statistik, dass man ja auch eine andere Korrelation nehmen kann und dass man also nie klug daraus wird. Und man kann auch nicht klug daraus werden. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich da am meisten so ran schockiert, dass also jetzt tatsächlich etwas gewählt wird von der Gesellschaft, so könnte man sagen, etwas herausgewählt wird, herausgenommen wird, aus dem man echt nicht mehr klug wird. Nämlich aus der Frage, was ist passiert, oder wie Luhmann das mal in seiner Abschiedsvorlesung formuliert hat, was ist der Fall und was steckt dahinter? Man weiß das eigentlich gar nicht mehr, was der Fall ist und was dahinter steckt. Man kann das echt nicht mehr sagen. Daher kommen eben diese ganzen Irritationen, daher kommt die ganze Gerüchteküche der Gesellschaft. Also damit meine ich die Verschwörungstheorien. Man ist einfach schlecht informiert. An Medienwissenschaften überrascht das nicht, dass durch Massenmedien die Informationssituation verschlechtert wird. Aber bisher war das eben nur eine Einsicht, die unter Wissenschaftlern diskutiert wurde. Also dass Massenmedien die Informationssituation chronisch verschlechtern. Einen Fernsehwissenschaftler überrascht das nicht. Aber was auch die Medienwissenschaftler überraschen dürfte, ist, dass solche medienwissenschaftlichen Tatsachen jetzt auf einmal sozusagen, dass wir auf einmal überschüttet werden, wie als wenn irgendjemand sozusagen über die Gesellschaft so ein Eimer Wasser drüber gekippt hätte, gesagt so jetzt aber kalte Dusche und alle kriegen so eine kalte Dusche ab und sagen, oh, was ist das denn? Das Dispositiv, also der Bundesliga macht die Tatsache offenbar, dass Bayern München die beste Fußballmannschaft Deutschlands organisieren kann. Und wie wir annehmen können, könnte es dann auch irgendwelche Prozesse geben, durch die dieses Dispositiv zerrüttet wird. Im Fall von Sport dürfte das vielleicht nicht so relevant sein, aber wir sehen eben tatsächlich in der Wissenschaft, dass sie ihre eigenen Dispositive zerrüttet hat, nämlich methodengeleitet Beobachtung zu organisieren. Und jetzt kommen wir in die Situation, dass ein Orakelpriester sozusagen seine selbstgeschriebenen Orakel, das sind die Modellrechnungen von Christian Drosten, der also eine Orakel selber schreibt und es auch noch selber deutet. Der eine Orakelpriester schreibt sich selbst das Orakel, Modellrechnungen, die auf Hypothesen beruhen, deutet sie auch noch selbst, kommt auf die Behauptung, es sei eine ganz große Gefahr im Anmarsch. Anschließend werden Voodoo-Maßnahmen durchgeführt, um diese hypothetische Katastrophe zu verhindern. Ne? Und so, und dann, ja. Also mich schockiert das. Ich finde das schon krass, dass so etwas möglich ist. Na gut, also darüber wollte ich mal sprechen, also einen kleinen Monolog. Objektivierungsleistungen sind eben sehr beeindruckende Leistungen. Aus diesem Grunde kann man die auch erkenntnistheoretisch nicht hinterfragen. Das heißt, man kann schon, aber das bringt eben nichts. Mit Erkenntnistheorie kommt man nicht weiter. Erkenntnistheorie, die diesen Subjekt-Objektivismus aufgreift, kommt immer nur zu der Kontingenz der Tatsachen und nimmt sozusagen immer nur großzügig die Tatsache der Kontingenz in Anspruch, ohne dann überhaupt selber darüber nachdenken zu können, wie denn die Tatsache der Kontingenz, und mit der Tatsache der Kontingenz meine ich die Tatsache der sozialen Kontingenz, wie man die denn überhaupt beobachten kann. Die wird dann selbst zum blinden Fleck. Ne? Objektivität, ach so, und was ich auch noch sagen will, ach so, das ist noch wichtig, das ist, wäre noch ein letzter Gedanke. Es geht um die Sache des Irrtums. Nein, also tatsächlich, Objektivierungsleistungen sind schwer erschütterbar durch Argumentation. Man muss zugeben, dass sie eben auch stimmen, aber das heißt nicht, nur weil es stimmt, das heißt eben nicht, dass sie vollständig informieren. Und insofern kann man schon sagen, das war doch der letzte Gedanke, der mir dazu noch einfallen möchte, insofern kann man schon sagen, es sei eine Wahnvorstellung, dass Bayern München die beste Fußballmannschaft organisiert. Das ist eine Wahnvorstellung. Das heißt nicht, dass diese Wahnvorstellung ein falsches Wirklichkeitsverständnis, in einem falschen Wirklichkeitsverständnis besteht. Wahn heißt nicht falsches Verständnis von Wirklichkeit, denn wo soll das richtige Verständnis sein, nicht wahr? Es heißt nicht falsch, sondern eine Wahnvorstellung, die eine hohe soziale Produktivität ja nach sich zieht. Das ist der Grund, weshalb man von einer Wahnvorstellung sprechen kann. Das ist nicht einfach nur eine Wahnvorstellung von Menschen, sondern das ist eine Wahnvorstellung, die sozial verständigt ist. Und eine solche Wahnvorstellung, die hat tatsächlich soziale die spielt für die soziale Produktivität eine ganz, ganz große Rolle, wenn man zum Beispiel danach fragt, warum denn diese Fans zu Tausenden jedes Wochenende in die Fußballstadien pilgern, warum sie sich zu diesen Fans zusammenschließen, warum sie diese Gruppen bilden, warum sie diese Fangesänge veranstalten, warum Fußball so eine hochaufwendige emotionale so eine hochemotionale Situation schafft. Also die Leute, ich habe das mal erlebt, vor vielen Jahren mal, da war ich mal im Fußballstadion Bundesliga. Also das glaubt man gar nicht, da gibt's wirklich Leute, die weinen. Da sieht man wirklich erwachsene Männer, die sitzen da und weinen. Also und das ist nicht einfach so, dass da irgendwie Dummheiten im Spiele sind. Dass sie sich zu Fans organisieren, dass sie diese Gesänge ableisten, dass sie Fanclubs bilden, dass ja auch diese Fans sehr selber großen Aufwand leisten. Wir können da eben immer nur so, also so der akademisch gebildete Gelehrte, der guckt dann immer so mit so einer Geringschätzung da drauf und sagt dann immer so, naja, das ist so trivial, das ist irgendwie so Leute, die Die halten sich ja selber, diese Akademiker halten sich ja selber immer für ein bisschen vornehmer. Nein, das tatsächlich, die Behauptung, also diese Einsicht ist, das ist eine sozialverständigte Wahnvorstellung. Und die ist selber produktiv. Und solche Wahnvorstellungen findet man nicht nur im Sport, sondern eben tatsächlich auch in der Wissenschaft. Aber man kann über diese Wahnvorstellung man kann diese wahnvorstellliche Argumente nicht abschaffen oder man kann sie mit Argumenten nicht beeinträchtigen oder durch Argumente einfach so zerrütten, sondern solche Wahnvorstellungen über die Kenntnis objektiver Realität, die müssen sich selbst zerrütten. Im Fall von Corona würde ich sagen, können wir so ganz langsam mal feststellen, dass das gelingt. Dass da die Wissenschaft die Objektivierungsleistungen erbringt und damit in der Vergangenheit sehr, 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 sehr erfolgreich war. Auch die Biologie vor allen Dingen, auch die Humanbiologie, auch die Virologie, die hat ja ganz fantastische Leistungen zustande gebracht, wenn man einfach daran denkt, dass Krankheiten ja nun auch tatsächlich ausgerottet worden sind, dass die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse sehr wohl dazu beigetragen hat, dass die Menschen nicht nur länger leben, sondern auch besser leben können. Die ganz beeindruckende Leistung hervorgebracht, diese Wahnvorstellung über objektive Realität, die zersetzt sich da. Und sie tut dies auf eine ganz, wie soll man sagen, naive Weise, weil sie sozusagen erstmal keinen Ersatz hat. Und dann, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich schon eine Gänsehaut. Na gut, also darüber wollte ich heute sprechen. Das ist meine kleine Hausaufgabe gewesen. Und liebe Julia, jetzt werde ich das posten und dann will ich mal hören, was du dazu zu sagen hast. Julia wird dann also im Laufe der nächsten Woche, vielleicht bis nächste Woche Sonntag irgendwann, das kommentieren. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.